Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge vom Pharma-Navi Podcast. Hier ist wieder Stefan.
Und der Joshua. Hallihallo.
Hallo und wir wollen heute sprechen über Essen.
Ja, richtig. Apropos, jetzt kommt der Hunger.
Hast du nichts gegessen auf dem Weg hin?
Nein, tatsächlich nicht. Ich habe heute mal ein bisschen ausgeschlafen.
Okay.
Und dann habe ich mich an Toast und Rührei versucht, aber das ist ja doch mittlerweile schon wieder ein bisschen länger her.
Sollen wir eine Pizza bestellen?
Ja, schauen wir mal.
Ja, wir machen das gleich nach der Folge.
Ja.
Nach der Folge füttern wir Joshua.
Ja, das ist sehr wichtig.
Okay, das Thema Essen, das klingt so profan, ne? Dabei ist das ja durchaus etwas, das einem im Studienleben sehr bewegt, glaube ich.
Definitiv. Es ist eine Sache, die man irgendwie auch relativ schnell mal vergessen kann.
Das stimmt.
Bei dem ganzen Stress, den man so hat, bei den ganzen Sachen, die man zu tun hat. Und natürlich sollte man auch immer schauen, dass man natürlich auch noch Spaß dabei hat und auch ein paar gute Sachen
sich noch gönnt. Zumal man als Pharmaziestudent ja auch besonders viele Kalorien verbrennt, durchs Denken, durchs Lernen vor allem insbesondere. Ich weiß nicht, machst du noch Sport nebenbei?
Ja.
Ja,
ja, ich spiele Handball noch.
Auch sehr intensiv.
Definitiv. Da muss man viel futtern.
Genau. Und gleichzeitig sollte es natürlich auch budgetfreundlich sein für die meisten und möglichst auch noch einfach zu kochen und schnell, damit man keine Zeit zum Lernen verliert.
Ja.
Genau. Wusstest du, dass du Nudeln auch schon bei 80 Grad kochen kannst?
Wirklich?
Tatsächlich. Das habe ich während meines Pharmaziestudiums rausgefunden. Ich weiß nicht mehr, woher. Aber du musst nicht warten, bis das Wasser kocht. Ich weiß gar nicht, was genau da passiert. Ich schätze mal, die Nudeln, die quellen ja auf und Eiweiße denaturieren. Und das passiert auch schon bei 80 Grad. Das heißt, du kannst schon bevor das Wasser kocht, die Nudeln reinmachen, es dann aufkochen lassen und wieder abkühlen lassen. Sparst Energie und Zeit und hast trotzdem deine Nudeln.
Nein.
Doch.
Wirklich?
So, jetzt habe ich schon wieder dein Leben verändert.
Ach du Scheiße.
Und das war's auch schon mit Stefans.
Alles klar.
Gutes Essen.
Kochen 101 mit Stefan.
Genau.
Ja, krass, das wusste ich nicht.
Also genau, so Kleinigkeiten. Das erschließt sich einem als Pharmazeut dann auch erst, ne?
Ja.
Also ich sag mal, als ich möchte jetzt keinen Studiengang konkret nennen, aber als jemand aus einem anderen Fachbereich achtet man, glaube ich, gar nicht so sehr auf solche Sachen. Aber gut.
Hm. Interessant.
Und wir können sie danach auch erklären und klugscheißen.
Ist das oder man geht einfach in die Alpen oder auf den Mount Everest.
Genau, da kannst du es
auch nicht so warm machen. Wie kommt es eigentlich, dass du ausgerechnet die Nudeln jetzt direkt angesprochen hast?
Das ist die eine Story, die ich mir zurechtgelegt habe.
Und, könnte das eventuell sein, dass Studenten überdurchschnittlich viele Nudeln essen?
Das kann sehr gut sein, ja. Das ist halt einfach schnell und günstig, ne?
Ja, das ist eigentlich auch so die Notversorgung, die man immer zu Hause hat. Ein Päckchen Nudeln, dann je nachdem, wie gut es läuft, halt Tomatensoße von irgendwelchen Fertigherstellern oder im schlimmsten Fall Ketchup, geht natürlich auch.
Ketchup, mein Geheimtipp war Butter und Maggi.
Butter und Maggi?
Ja, du nimmst
die Maggi-Soße,
genau.
Ganz normale.
Also entweder du gießt halt das Wasser ab von den Nudeln, dann machst du einfach ein großes Stück Butter drauf, ordentlich Maggi, rührst das schön mit den heißen Nudeln durch, dass die Butter schmilzt.
Ach nee.
Schmeckt wunderbar, man
echt
glaubt
jetzt?
Es nicht, tatsächlich, ja.
Dann jetzt der absolute Geheimtipp.
Ja.
Du musst Frühstücksei kochen und musst auf dieses Frühstücksei Maggi drauf machen. Aber ein gekochtes Ei. Ja, nicht irgendwie Spiegelei oder sowas, sondern auf das gekochte Ei. Und dann machst du Maggi da oben drauf. Ich habe gedacht, das wäre das Abartigste, was es gibt. Aber ich habe mich von einem Freund überzeugen lassen, das Ganze mal zu probieren. Es ist leider ziemlich lecker.
Okay, ich merke, es ist gar nicht so schlecht, dass du hungrig diese Podcast-Folge mitmachst. weil die Hemmschwelle da
kommt schon lauter Ideen.
Wunderbar. Wie ist denn eure Mensa hier in Frankfurt so?
Interessante Sache, Mensa. Also, wenn du mich vor 3,5 Jahren gefragt hättest, als ich angefangen habe zu studieren, dann hätte ich dir gesagt, oh, diese Mensa, die ist richtig geil. Mhm. Jetzt, 3,5 Jahre später, muss ich leider gestehen, dass ich das Mensa-Essen dann doch auch irgendwann mehr oder weniger satt bin.
Ja.
Weil sich ja doch gewisse Gerichte hin und wieder wiederholen. Zum Beispiel das Hähnchen-Knusperfilet mit der Cornflakes-Kruste. Mm. Das habe ich mittlerweile so oft gegessen. Ja, das muss nicht mehr unbedingt sein. Aber nein, insgesamt ist es ganz gut. Also wir haben immer, wir haben drei Mensen bei uns am Riedberg, jeweils mit unterschiedlichem Schwerpunkt. In der einen gibt es immer eine Asia-Station oder Grillstation. Die nächste hat immer eine Nudelbar. Kannst du dir verschiedene Nudelsorten aussuchen und dann Soßen dazu. Und in der dritten gibt es immer Burger und Pizza. Ja. Und dann halt eben noch so Standardgerichte nebenbei, aber rundum ist das Angebot schon top. Frische Salate, Beilagen, ist auch immer was Vegetarisches mit dabei, Fisch, Fleisch, alles dabei.
Das klingt ja wirklich top.
Ja.
Ja, gut. Hat sich viel getan.
Ja, war das bei euch anders?
Nein, bei uns ging's. Ja, ich habe ja in Münster studiert und da war die Mensa eigentlich auch gut. Es war so, wie du beschreibst, eine Salatbar, man hat so die drei Standardgerichte jeden Tag.
Ja.
Aber ja, wie du auch sagtest, man ist es irgendwann satt, ne? Also irgendwann kam so die Theorie auf bei uns am Tisch immer, dass die Beilagen, das war halt meistens irgendwie irgendwas Gemüsiges,
ja.
Dass das einfach nur aus einer neutralen Masse besteht, die jeden Tag anders gefärbt und geformt wird.
Das könnte durchaus sein.
Ja.
Ja.
So war die Theorie, weil geschmacklich schien da nicht allzu viel passiert zu sein. Also Erbsen vom Blumenkohl zu unterscheiden war nicht immer einfach. Gut, aber man isst es halt, ne? Das funktioniert. Ja. Und günstig war es ja auch noch nebenbei.
Ja. Was hat es bei euch gekostet?
Ich glaube, das günstigste war 2,80.
2,80?
Ja, und das ging dann bis 4 Euro oder so hoch.
Ui, krass.
Ja.
Das ist bei uns günstiger.
Echt? Ja. War ich günstiger? Ich
dachte, bei uns gibt es das günstigste Gericht in der Regel für 1,60. Das ist dann häufig sowas wie Maislauchplätzchen oder sowas mit einer Soße und einer Beilage.
Ja.
Das ist immer der Preis-Leistungskracher, mit dem man eigentlich auch ganz gut durch die Woche kommen kann. Das ist die eine Taktik. Andere Taktik ist mehrere Beilagen holen für jeweils 90 Cent. Und wenn man halt eben mal Bock hat auf das Premium-Gericht für bis zu 4,60 Euro, dann gönnt man sich halt auch mal. Ne?
4,60 Euro, ja. Frankfurt, ne? Da kann ich jetzt natürlich wieder nur den Aufruf reinbringen, kommentiert bitte.
Ja.
Das würde mich ja interessieren. Ich weiß gar nicht, da gibt es garantiert irgendwelche Übersichten, weil Mensapreise sind ja nicht fachbereichsspezifisch.
Nee, das ist überall gleich. Also jetzt an den Unis in Frankfurt.
Ja, jeweils an den Unis. Aber da würde mich auch mal interessieren, wie die verschiedenen Standorte ihr Mensa-Essen bewerten und wie es preis-leistungstechnisch aussieht. Also 1,60 ist ja schon ziemlich tough, ne?
Das ist schon gut.
Jetzt komme ich gerade ins Grübeln, ob mein Gedächtnis mich verlassen hat, uns bei uns nicht 1,80 waren. Weil der Preisunterschied ist ja schon enorm. Das ist
krass,
ja,
gell?
Ist ja fast das Doppelte.
Aber das ist dann halt eben auch wirklich immer nur ein Gericht mit einer Beilage und in der Regel was Vegetarisches. Aber ja, es ist schon ein krasser Preis. Es ist schon ein wirklicher Kampfpreis.
Merkt man bei euch auch, welche Beilagen und Hauptgerichte es am Vortag gab?
Absolut.
Ja,
absolut.
Das finde ich immer schön. Ich meine, es ist ja absolut sinnvoll und schön, dass das so gemacht wird, aber ich finde es manchmal toll, wie wenig Mühe sich gegeben wird, das zu verschleiern.
Ja, absolut. Da wir ja drei Mensen bei uns am Campus in unmittelbarer Laufweite zueinander haben, kann es einem auch passieren, dass wenn man Montag, Dienstag, Mittwoch in verschiedenen Mensen essen geht, dass man dreimal das Gleiche bekommt.
Das ist schön. Ein Rotationssystem.
Ja,
das ist das arme Rind einmal über den ganzen Riedberg gescheucht worden.
Ja, das ist auch eine Sache, ja. Kann man so machen. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe da jetzt eine kleine Anekdote zu. Ich weiß gar nicht, ob ich die erzählen kann. Aber ich mache es einfach mal. Ne?
Schneiden wir.
Schneiden wir im Zweifel raus. Also ich bin irgendwann mal in den Wirtschaftshof gekommen bei uns an der Uni, weil ich, glaube ich, Labormüll weggebracht habe mit so einem Rollwagen. Und dann bin ich an so einem LKW vorbeigekommen, der ganz offensichtlich hinter der Mensa geparkt hat und da angeliefert hat. Und da sind die Kartoffeln rausgekommen. Und
selbstständig.
Nee, so war es noch nicht. Die sind nicht rausgelaufen. Die wurden verladen. Und dann habe ich mir die Kartoffelsäcke mal genauer angeguckt. Und auf den Kartoffelsäcken stand dann drauf, nur für Tierbedarf und Militär.
Wo hast du dich da jetzt eingeordnet?
Ja, das ist die Frage. Also ich habe das dann kurz darauf beim Mittagessen den anderen erzählt und die waren alle der Meinung, dass ich ihnen die Information noch bitte hätte vorenthalten sollen. Aber ja, ich esse die Kartoffeln trotzdem immer noch gerne.
Ja, ist ja gut gekocht worden, ne? Da hat nichts überlebt.
Das sind bestimmt nur steuerliche Gründe oder so.
Habt ihr eine Tiermedizin vielleicht bei euch in der Nähe?
Nee.
Okay, dann hätte ich das noch irgendwie, gut.
Keine Tiermedizin.
Jetzt wird's eng.
Vielleicht kein Militärstützpunkt.
Die Laborratten oder so.
Ja, wer weiß. Nee, aber an sich ist die Mensa eigentlich, geht schon klar. Ich denke, das ist ganz normal, dass es einem irgendwann mal ein bisschen zur Nase raushängt.
Ja, natürlich. Kochst du selber?
Ja, super gerne, auf jeden Fall. Ich versuche da auch immer ein bisschen quasi Anspruch beizubehalten und nicht immer nur das Gleiche zu essen. Man tut sich natürlich schwer, es ist einfach wirklich auch ein Zeitfaktor. Aber ich finde, oder ich bin der absoluten Überzeugung, dass Essen auch immer eine Genusssache sein sollte und nicht einfach nur, um sich die erforderlichen Kalorien, die man pro Tag braucht, halt eben reinzuschreddern.
Also du bist jetzt kein Fan von diesen Fertigmahlzeiten, um Zeit zu sparen?
Nein.
Diese so einmal in Shaker mit Soja und weiß ich was allem, was da drin ist?
Nee.
Okay.
Also wenn ich koche, dann koche ich auf jeden Fall immer selbst.
Macht sich dein Pharmaziestudium irgendwo bemerkbar in den Kochangewohnheiten?
Man geht doch teilweise sehr theoretisch an die Sache ran. Man macht sich mehr Gedanken. Also es ist sowieso so ein generelles Gefühl, was ich habe durch so einen naturwissenschaftlich geprägten Studiengang, geht man irgendwie an viele Sachen systematischer ran, würde ich sagen.
Denkst du manchmal oder fragst du dich manchmal, welche chemischen Reaktionen da jetzt gerade in der Pfanne ablaufen?
Höchstens mal bei so einem Spiegelei.
Gut, Spiegelei ist relativ einfach, glaube ich, ne? Einfach nur Denaturierung.
Ja. Ja, gut, aber viel mehr machen wir ja nicht, oder?
Wir denaturieren Eiweiß, ja. Das ist, glaube ich, die Hauptsache beim Kochen.
Erhitzen, ne? Lassen quellen.
Ja, es gibt ja schon ein paar chemische Reaktionen, die ganzen Aromen entstehen lassen und so. Also die einzige, die bei mir hängen geblieben ist, in der Hinsicht ist die Maillard-Reaktion. Jetzt frage ich mich aber nicht, wie die genau funktioniert. Aber das ist die eine, die ist anscheinend dafür zuständig, dass die Sachen braun werden.
Okay.
Und dass sie anders schmecken. Okay, die Maillard-Reaktion.
Ja.
Cool, jetzt haben wir geschummelt. Das muss ich aus Transparenzgründen dazu sagen. Wir haben gerade nochmal nachgeschlagen, was das eigentlich ist.
Ja. Wir fühlen uns schuldig, aber irgendwie doch nicht.
Nee, das. so funktioniert es halt irgendwann. Ne? Man weiß, man kennt nur noch die Stichwörter und schlägt sie dann halt doch nach. Ja. Aber immerhin weiß man, wonach man suchen muss.
Definitiv.
So, Maillard-Reaktionen dürfen jetzt alle bei Wikipedia mal nachgucken.
Ja.
Oder natürlich in einem Fachbuch eurer Wahl, nicht bei Wikipedia, also wer macht denn sowas? Maillard-Reaktion ist anscheinend das, was für so ziemlich alles an Bratenaromen zuständig ist, was die Sachen braun färbt, was auch für Acrylamid verantwortlich ist.
Pommes.
Also da passiert eine ganze Menge.
Ich liebe Pommes.
Du liebst Pommes. Ich bin nicht so der Pommesesser irgendwie, nee.
Wirklich nicht?
Ich bin sowieso nicht so kartoffelig. Ich bin eher nudelig, glaube ich.
Ja?
Ja.
Okay, aber...
Ich passe gar nicht so hier hin. Ich bin ja auch nicht aus Frankfurt.
Ja, die Maillard-Reaktion. Wusstest du, dass die Kombination aus Cystein und dem Zuckerglucose bei längerer Erwärmung das Aroma der Bratzwiebeln ergibt?
Wahnsinn.
Und bei kürzerer Erwärmzeit das Aroma von Braten?
Das hast du schön vorgelesen.
Ja. Ja, danke Wikipedia. Und auch danke an Louis Camille Maillard. Ja, wunderschön. Klasse. Damit einen Gruß an unseren französischen Programmierer.
Ich wollte es gerade sagen. Ja. Die Franzosen tun uns so viel Gutes. Ja. Erst die Maillard-Reaktion, dann programmieren sie uns Pharma-Navi. Unser Programmierer ist Franzose. Hast du schon mal so Molekularküche oder sowas ausprobiert?
Nee, habe ich noch nicht. So jetzt persönlich sowieso nicht, aber ich hätte es irgendwie ganz gerne mal gesehen oder hast du schon mal gemacht?
Ich habe einmal bei einer Messe, war das, einer Pharma-Messe lustigerweise, was probiert, was wohl so in die Richtung ging. Ich weiß es gar nicht so genau, was da das Molekulare dran war. Es war so Salami auf dem Spieß quasi mit irgendwas überzogen. Ich glaube, es war karamellisierter Zucker drüber.
Okay.
Also molekular Salami, keine Ahnung.
Okay.
Hat geschmeckt wie Salami mit Zucker. Aber ich bin da nun mal auch Laie. Ich habe neulich eine total klasse Dokumentation gesehen. Und zwar gibt es in Dänemark, angeblich eines der besten Restaurants der Welt, ein Restaurant, das wird geführt von einem Sohn mazedonischer Einwanderer. Und der hat beschlossen, nur nordische Zutaten zu verwenden in diesem Restaurant.
Okay.
Was nicht unbedingt einfach ist, weil der Norden mal naturgemäß nicht allzu viel hergibt, was Pflanzen gerade so angeht.
Ja.
Das heißt, der Typ latscht wirklich durch den Wald, kratzt Moose von Rinden, die Rinde gleich mit, zapft Birkensaft ab, nimmt alles an Pilzen und so weiter mit. Highlight, was ich gesehen habe, war ein Dessert. Das bestand vorwiegend aus Blüten und Kräutern. Und daneben großer Klecks Sahne und den hat der noch lebende Ameisen reingesetzt.
Ach nein.
Weil er festgestellt hat, die Viecher kann man auch ganz gut essen. Also der wirft einfach alles da zusammen, was er irgendwie findet und muss unglaublich kreativ und unglaublich gut sein. Er fermentiert auch alles.
Krass.
Der hat ein ganzes Dachgeschoss nur mit fermentierten Dingen.
Ist das dann so in Richtung Paleo-Küche oder?
Nee, ich glaube, daran denkt er so gar nicht. Ich glaube, er hat halt wirklich einfach so den Anspruch aus diesem begrenzten Arsenal und aus diesem, ich sag mal, wenig ausgeschöpften Arsenal, weil in Notzeiten ist der Mensch, glaube ich, schon mal so ein Moos von der Rinde, aber sonst kommt, glaube ich, keiner auf die Idee, gerade heutzutage sowas zu verwenden in einer modernen und auch hochklassigen Küche.
Nee,
und ich glaube, er hat einfach den Anspruch, aus diesen für uns erstmal absurd scheinenden Zutaten was Besonderes zu zaubern.
Okay.
Das,
ja, ist ja witzig.
Was ja auch irgendwie wieder in die pharmazeutische Richtung passt. Ne? Man nimmt die Dinge, die einem, die Natur einem gibt, und guckt mal, was man so draus zaubern kann.
Ja.
Also ein sehr interessanter Ansatz. Ich habe den Namen leider vergessen. Aber ich glaube, jetzt sind alle Infos da, um ihn zu googeln.
Ich glaube auch. Krasse Story. Wahrscheinlich wird jetzt sein Restaurant durch die Decke gehen.
Genau. Pharmaziestudenten aller Welt.
Reisen.
Pilgern nach Kopenhagen. Und füllen seine Taschen. Nein, es ist natürlich wie so ziemlich jedes hochklassige Restaurant auf Monate hin ausgebucht und so weiter.
Ja, witzig.
Ja, es war total
interessant. So Essen und Erlebnis, finde ich, ist immer eine coole Sache, wenn man da irgendwie was verbinden kann. Und quasi nicht nur diesen reinen Geschmack hat, sondern auch noch so eine Story dahinter, finde ich immer witzig. Gerade auch, wenn es was komplett Neues ist.
Bist du der Krimi-Dinner-Typ? Also.
Weißt du was? Ich habe auch gerade genau daran gedacht und dachte mir so,
Essen mit einer Story.
Scheiße, das kannst du jetzt nicht sagen. Krimi-Dinner.
Hast du es schon mal gemacht?
Krimi-Dinner noch nicht, aber ich habe mal im Dunklen gegessen, so im komplett Dunklen.
Ah ja, das ist auch cool.
Da haben nur Blinde serviert. Mhm. Und haben dann quasi das Essen hingestellt. Und das war auch eine total heftige Erfahrung, weil ich sag mal so, wir sind ja doch im Vergleich zu anderen Lebewesen auf der Erde doch sehr geprägt durch unsere Augen mit allem, was wir wahrnehmen. Und gar nicht mal unbedingt so durch Geschmack oder Gehör wie andere Lebewesen. Und das ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis, wenn du quasi wirklich diese Komponente Sehen nicht hast und es war einfach stockeduster und du isst das. Und dann ja, keine Ahnung, schmeckst du das? Und es war wirklich teilweise schwierig, Sachen, die eigentlich ganz banal sind, zu erkennen. Da war ich doch ein bisschen erstaunt.
Ja, das ist wirklich erstaunlich, wie sehr unsere Sinne miteinander kombinieren.
Ja.
Ich weiß noch, wir hatten das hier auf der Night of Science hier in Frankfurt. Da war doch bei euch in der Pharmazie so ein Stand, wo man Gerüche identifizieren sollte, ohne zu wissen, was es vorher ist.
Ja.
Und das ist sau schwierig.
Ja.
Das glaubt man nicht.
Ja. Wie gesagt, kann ich nur empfehlen, einfach mal oder vielleicht auch einfach mal von Anfang die Augen zumachen beim Essen und sich dann vielleicht füttern lassen. Man nimmt es komplett anders wahr.
Und jetzt stellen wir uns mal vor, man müsste durch das Erstsemester Praktikum mit geschlossenen Augen durchkommen.
Ja, das wäre kacke.
Geschmacklich wird es schwierig.
Könnte man probieren, ist nicht erlaubt.
Ja, ich glaube, es wird auch nach mit ein bisschen Glück erst nach 2-3 Proben dann auch schnell vorbei sein mit dem Geschmackssinn.
Eventuell.
Geruch könnte funktionieren, aber auch nicht lange.
Ja. Nee,
also wir sind schon sehr auf den Sehsinn angewiesen tatsächlich. Ne?
Ja, aber zurück zum Essen. Meinst du das, wo wir bei dem Thema sind, meinst du, das Mensa-Essen würde besser oder schlechter schmecken, wenn man es nicht sehen würde?
Das ist tatsächlich hochinteressant. Das schreit doch nach einer doppelblind randomisierten Studie.
Doppelblind.
Doppelblind randomisiert, Placebo kontrolliert. Doppelblind, ja. Guter Wort.
Warte, ich hebe einmal ganz kurz die Füße in den, den Einhorn pushen. ja, der kam flach.
Ja, das war noch nicht mal so gedacht. Das müsste man wirklich ausprobieren. Das müsste man wirklich ausprobieren. Ich glaube, ich rufe hiermit offiziell dazu auf, dass Leute blind ihr Mensa-Essen verkosten sollen. Und ja gut, wir brauchen eine Gegenprobe, ne?
Ja.
Das wird schwierig. Ja, man kann ja mal gucken, wenn es im Wochenplan irgendwas gibt, was man leicht nachkochen kann. Sagen wir, man weiß Bescheid, am Freitag gibt es Spaghetti Bolognese.
Ja.
Das heißt, Freitagmorgen stellt sich irgendjemand aus dem Freundeskreis bitte hin, kocht mal Spaghetti Bolognese ordentlich nach und bringt es mit in die Mensa. Und dann gibt es irgendjemanden, dem werden die Augen verbunden und der muss beides testen, das Hausgemachte und das aus der Mensa.
Das ist auch gut.
Und muss dann raten, was das Richtige war. Ich rufe dich hiermit offiziell dazu auf, das zu tun und uns die Ergebnisse mitzuteilen. Das wird gefeatured.
Bitte. Bitte.
Irgendwo. Am besten natürlich in verschiedenen Mensen, damit wir da einen Vergleich haben. Das wäre klar. Ansonsten machen wir das auch noch.
Ja, gerne.
Ich schreibe mir das auf, das müssen wir nicht machen.
Ja, das könnte der Befreiungsschlag für die deutschen Mensen werden.
Das könnte auch Freundschaften zerstören.
Das könnte auch Freundschaften zerstören, ja. Ja, das kommt auf die Bucketlist der wissenschaftlichen Errungenschaften.
Genau, irgendwann machen wir mal, das können wir machen in Semesterferien. Wir möchten ja jetzt alle 2 Wochen lang im Semester alle 2 Wochen einen Podcast rausbringen.
Ja.
Und in den Ferien mal gucken, ob wir Ideen haben, ob es Anlässe gibt. Ansonsten machen wir da halt auch eine Pause. Aber das können wir noch machen. Den ganzen Blödsinn, den wir uns während des Semesters ausdenken, featuren wir dann in den Semesterferien.
Ja, das wäre geil.
Dann haben wir auch was zu tun. Blindverkostung, Mensa. Ja, ich habe Silvester war das eine Blindverkostung Wein gemacht. Hast du schon erzählt?
Nee.
War sehr, sehr interessant. Quintessenz ist, wenn du nicht mehr als 5 Euro ausgeben willst, dann kannst du auch den ganz billigen kaufen.
Wirklich?
Ja, weil wir haben verschiedene Varianten probiert. Wir hatten, ja, 5 Weine waren es. Und zwar hatten wir wirklich von Tetrapack bis zum Guten aus dem Weinregal von Mama.
Okay, aber habt ihr das jetzt privat gemacht? Oder?
Ja, privat.
Ja, okay.
Ja, ich dachte schon, beruflich. Nein,
ja, vielleicht habt ihr das ja gebucht, jeder 5 Euro reingeschmissen und dann.
Ach so, nee, das war privat organisiert. Aber tatsächlich auch doppelblind und randomisiert. Also da habe ich tatsächlich mal da hat sich das Studium mal richtig gelohnt, sich auszutüfteln, wie man das doppelblind macht. Und es war so im Freundeskreis, wir sind halt wirklich in den Supermarkt gegangen und meine Mutter war so freundlich, uns die ganz guten Weine, wir sind ja hier in der Weinregion, zur Verfügung zu stellen dafür. Und haben dann tatsächlich mal ausprobiert, vom 1,99 Tetrapack bis zum irgendwas zweistelliges guten Reserva irgendwas.
Mhm. Okay.
Und es hat sich echt rausgestellt, wir konnten die schlechtesten Weine, und zwar tatsächlich die unter 5 Euro, konnten wir nicht voneinander unterscheiden. Also der Tetrapack ist im Gesamtwert letztlich auf Platz 2 gelandet.
Krass.
Ja. Also den richtig guten, den konnten wir alle sofort rausschmecken.
Wie viele Leute wart ihr?
Wir waren zu 4.
Okay.
Ja, den guten konnte man sofort rausschmecken, alle von uns zuverlässig. Mhm. Die danach, völlig egal.
Krass.
Ja.
Also ich hatte eigentlich immer gedacht, dass es bei Wein so wäre, du schmeckst maximal bis 20 Euro einen Unterschied und dann darüber hinaus halt eben nicht mehr. Also diese Flaschen, die für Tausende von Euros weggehen, weil sie irgendwie Rothschild 56er Jahrgang sind und seit, keine Ahnung, 60 Jahren in einem Keller gammeln und von einem eigens beschäftigten Weinflaschenwender hin und wieder mal in Bewegung gebracht werden, dass die dann gar nicht so krass sind. Oder dass es dir auch einfach passieren kann, du machst so eine Flasche auf und die schmeckt dann halt nicht.
Ja, oder die ist Essig. Ja, ja. Das passiert auch. Also den 20 Euro plus Test, den mache ich so in 10 Jahren mal. Mhm. Dafür reicht es gerade nicht.
Ja.
Ich habe jetzt nur das untere Ende abgetestet. Ja. Das ist so.
Ja, aber interessant.
Ich habe mal eine richtig alte Flasche Wein getrunken. Da war ich in Portugal. Und da habe ich 9 Euro hat die gekostet. 9 Euro eine Flasche, die war aus den 70ern, war es, glaube ich, sogar.
Okay.
Also die ist wirklich auch nur liegend transportiert worden, riesen Staubschicht drauf und so weiter. Also da hatte ich das Gefühl, da hatte der Chef oder der Eigentümer von diesem Restaurant irgendwie einfach Bock drauf und hatte einen riesen Weinkeller gehabt mit Uraltflaschen.
Ja.
Und da sind wir halt vorher auch gewarnt worden. Also wir haben die bestellt und da meinte sie, sind sie sich sicher, sie wissen auch, die kann schlecht sein.
Mhm.
Und dann gibt es kein Geld zurück.
Mhm.
Dann gedacht, passt schon. Und das war anders. Es war kein Wein irgendwie. Also es hat richtig lecker geschmeckt.
Mhm.
Es hat aber nicht so geschmeckt, wie du normalerweise einen Wein erwartest, einen Rotwein.
Das war komisch. Ist das dann gerade auch so der Kitzel daran?
Ja, ich glaube auch.
Es ist wahrscheinlich die Präsentation, dann die Erwartungshaltung und dann sind wir schon wieder bei den Augen. Die Augen machen einem einfach einen Strich durch die Rechnung. Es ist so, oder?
Ja.
Warum kaufst du den Tetrapack nicht? Weil du dir denkst, ach Mann, im Tetrapack.
Tatsächlich, ja.
Ja.
Und auch, also, wir haben den unterschiedlich herausgeschmeckt. Also manche haben ihn identifizieren können, andere nicht. Aber wir sind uns alle einig gewesen, schlecht ist er nicht.
Ja. Ja, auch so Wein aus dem Schlauch geht auch.
Ja, es ist auch, glaube ich, so eine deutsche Sache. Also in Frankreich oder in Italien oder ich war jetzt relativ viel in Portugal, da weiß ich auch, da kannst du auch Tetrapack kaufen. Das machen die auch, das ist überhaupt kein Problem, weil die auch da wissen, das ist okay. Das ist völlig in Ordnung, der Wein. Das ist, glaube ich, so ein deutsches Ding auch mit dieser Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wie wir da so drauf sind. Kann das ein kulturelles sein. Ding ist. Aber gerade Wein ist immer auch immer ein sehr sensibles Thema, glaube ich.
Auf jeden Fall.
Da entwickeln viele Kulturen gerade so einen kleinen Fetisch drumherum, glaube ich.
Das stimmt. Ja, ich war vor 4 Jahren in Australien und in Australien läuft das Ganze so, dass man in der Regel nur Wein aus dem Schlauch trinkt. Gibt es in 4- und 5-Liter-Packs, das heißt dann Lagoon. Das ist so.
Ach so, ja.
Hast du schon mal gehört?
Goon? Ich habe es gehört. Ich dachte, das wäre so das Ekelzeug.
Ja.
Ah, genau. Gut, ja. Richtig recherchiert.
Richtig recherchiert. Da ist der Alkohol halt so abartig teuer. Mhm. Und da kosten dann so 5 Liter von diesem, Reste Abfallwein trotzdem mindestens ihre $15 bis $20.
Ui.
Ja, das ist schon heftig. Alkohol generell ist da teuer. Dann haben wir es uns halt eben immer mit der Suppe besorgt. Ne?
Ja, gut.
Ging auch. Aber es gab auch wirklich Unterschiede. Also es war auch teilweise gar nicht so schlecht. Es war dann halt eben einfach nur die Menge und die Dauer, wenn man das halt eben länger zu sich nimmt, will man es irgendwann auch nicht mehr. Aber
ja, klar,
glaube ich. Ist ja, denke ich mal, bei vielen so.
Gut, jetzt haben wir am Mensa-Essen. Jetzt haben wir Alkoholverkostung abgedeckt.
Mhm. Und sogar noch ein bisschen was Wissenschaftliches mit dabei. Ein
bisschen was Wissenschaftliches? Was fehlt jetzt? Koffein fehlt noch.
Koffein.
Wie deckst du deinen Tagesbedarf an Koffein?
Ja, ich muss gestehen, ich bin eigentlich gar nicht so der Kaffeetrinker, außer, doch, in letzter Zeit schon. In letzter Zeit
trinke
ich
immer mehr. Außer wenn du hierher kommst, ne?
Ja, außer wenn ich hierher komme oder wenn ich in der Uni bin oder wenn ich zu Hause bin nach dem Essen, also doch immer öfters.
Okay.
Ich habe eigentlich sonst immer nur, ich bin der absolute Teetrinker. Mhm. Ich trinke morgens immer schwarzen Tee. Und Kaffee halt eben immer mal so, wenn ich jetzt wirklich sage, okay, jetzt musst du mal wieder klarkommen oder jetzt brauchst du mal irgendwie wieder so ein bisschen so einen kleinen Push.
Kick.
Ja. So einen kleinen Kick wieder. Oder halt einfach nach dem Essen gerne einen Espresso.
Okay, ja, so. Klar. Klassiker.
Und du?
Auch klar Kaffee, ja. Also es gibt ja jede Menge so schöne Produkte mit Koffein, mit Zucker, mit Mineralstoffen, Vitaminen, allen möglichen drum und dran.
Ja.
Gibt es ja ganze Reihen. Ja, letztlich so viel wie eine Tasse Kaffee.
Ja.
Und davon so 2, 3 am Tag. Ja, so viel zum Mensa-Essen.
So viel zum Mensa-Essen.
Mensa-Essen, zu allen anderen Dingen, die man so zu sich nehmen kann während des Studiums.
Definitiv. Augen, Zunge und auch die Ohren.
Die olfaktorischen Faktoren.
Die olfaktorischen Faktoren.
Ja, schön auch mal über sowas relativ wenig Pharmazeutisches gequatscht zu haben. Auch wenn es, nun gut, es betrifft nun mal.
Es betrifft uns alle. Und gerade mit Mensen und Kochen sammelt man ja doch tagtäglich Erfahrung.
Oh ja, mal die einen, mal die anderen.
Ja.
Gut, ich freue mich auf Kommentare und Ergebnisse der Blindverkostung in der Mensa. Wir werden unsere natürlich durchführen und mit euch teilen.
Ja.
Und dann sage ich mal, war es das für heute.
Genau.
Und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Ja, bis zum nächsten Podcast. Over and out.
Das hätte ich vielleicht vorher recherchieren sollen.
Ja. Wir leben ja in Zeiten von Google.
Genau, warte, ich mach einfach hier einen Cut quasi und erzähle dir alles über die Merian-Reaktion. Und keiner kann rausfinden, dass ich das nicht vorher gewusst habe.